Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Großer Gott, großer Herrscher, der du das ganze Universum gemacht hast und auch uns. Wir loben und preisen dich, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns kennst, dass du uns nahe bist, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass wir lesen dürfen, wie du gelebt hast in dieser Welt und ja, über deine Rettung, die du gewirkt hast und die auch uns erreicht hat. Danke für deine Gnade, für die Vergebung deiner Schuld. Ja, und wir bitten dich, dass du uns auch jetzt begegnest in deinem Wort, dass wir sehen dürfen, wie du bist und von dir lernen dürfen und du in uns wirkst, was dir gefällt. Bitte hilf bei allem Reden und bei allem Hören. Amen. Warst du in letzter Zeit mal richtig beeindruckt von dem, was jemand getan hat? Oder warst du mal richtig verärgert über das, was jemand getan hat? Ich war an Weihnachten von einem jungen Mann sehr beeindruckt. Er ist alleinstehend und ist an Heiligabend in eine Großstadt gefahren und hat dort Obdachlosen eine Freude gemacht. Mit Kaffee, Essen oder Gemeinschaft. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass darüber irgendjemand verärgert wäre. Und wenn man jemanden kennenlernt, dann ist auch immer interessant zu sehen, was tut diese Person denn? Womit verbringt sie ihre Zeit? Derjenige kann uns viel erzählen, aber wir schauen auch immer, wie lebt er? Was lernen wir über ihn von dem, was er tut und von dem, was er sagt? Wer ist er? Und auch bei Jesus können wir uns diese Frage stellen, wer ist er? Was sagt uns das, was er tut über ihn? Und was sagt uns das, was er sagt über ihn? Und da sehen wir, er hat eigentlich auch nur Gutes getan. Und manche waren davon beeindruckt, andere aber richtig verärgert, weil ihnen nicht gepasst hat, was Jesus zu dem gesagt hat, was er getan hat. Und so wollen wir heute in Markus 2 bis 4 sehen, was Jesu Taten für unterschiedliche Reaktionen bei den Menschen ausgelöst haben. Wir hatten letzten Sonntag mit dem Markus-Evangelium angefangen, eine neue Predigtreihe. Da waren wir in Kapitel 1 der Einleitung. Markus sagt dort, dass er über Jesus schreibt, er beansprucht, dass Jesus ein Evangelium bringt, gute Neuigkeiten, er Tatsachen schafft, die uns erfreuen. Er beansprucht, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, Gott selbst. Jesus selbst lädt dazu ein, sich auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen und dabei zu sehen und zu erleben, wie Gott anfängt, Menschen unter seiner guten Herrschaft zu segnen. Und diese Einladung gibt Markus wieder. Und Markus kommt schnell zum Punkt und zeigt, dass Jesus nicht nur davon redet, sondern er Dinge tut, die zeigen, Jesus fängt tatsächlich an, Gottes gute Herrschaft für einzelne Menschen anzubieten. Es war ein aufsehenerregender Beginn. Die Leute strömten zu Jesus, wollten Rettung und Heilung und fragten sich, wer ist dieser Jesus? Was ist das für eine neue Lehre, die er bringt? Und es geht in den nächsten Kapiteln damit weiter, dass Jesus Dinge tut, die Aufsehen erregen. Aber ab Kapitel 2 finden das nicht mehr alle gut. Wir sehen ab Kapitel 2 unterschiedliche Reaktionen auf Jesu Taten. Und Jesus scheint davon nicht verwundert oder überrascht zu sein. Stattdessen deutet und bewertet er sowohl seine Taten als auch die Reaktionen der Leute. Und ich würde diese drei Punkte gerne nacheinander durchgehen, denn ich glaube, dass diese drei Punkte in den nächsten drei Kapiteln von Markus stecken. Also erstens Jesu aufsehenerregende Taten, zweitens die unterschiedlichen Reaktionen und drittens Jesu Deutung von all dem. Was also tut Jesus? Der erste Punkt, Jesu aufsehenerregende Taten. Und dazu lese ich aus Markus 2 die ersten vier Verse. Markus beschreibt die Situation. Markus 2. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Jesus predigt, ganz viele hören ihm zu. Und 4 Leute wollen ihren gelähmten Freund zu ihm bringen. Sie kommen aber nicht durch zu Jesus, also sehen sie keine andere Möglichkeit. Sie decken das Dach ab. Wie reagiert Jesus? Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Okay, huch. Also Jesus sieht ihren Glauben und dann sagt er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Okay, also Jesus geht erstmal gar nicht so auf das Offensichtliche ein. Da wird ein Bett abgeseilt und einer liegt drauf, der offensichtlich nicht laufen kann. Sein Problem ist, dass er nicht laufen kann, er ist gelähmt. Sah Jesus das nicht? Doch, mit Sicherheit sah Jesus das. Aber Jesus sieht ein noch größeres Problem und auch das kann er beheben. Das größere Problem des Gelähmten ist seine Gottesferne, seine Sünde. Die Tatsache, dass er von Gott angenommen werden muss, ist wichtiger als gesunde Beine zu haben. Und das sagt Jesus ihm zu: Deine Sünden sind dir vergeben. Ich nehme dich an. Gott nimmt dich an. Und Jesus wird später die Grundlage dafür schaffen, dass die Sünde wirklich weg und gesühnt ist. Jesus vergibt ihm seine Sünde. Und das ist das, worüber sich damals einige sehr wundern und ärgern. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Die Schriftgelehrten ziehen die richtige Schlussfolgerung: Sünde ist doch ein Problem zwischen Menschen und Gott. Wie kann Jesus einem Menschen die Sünden vergeben, die er gegen Gott begangen hat? Da stimmt doch was nicht. Jesus kann doch nicht beanspruchen, in solcher Weise für Gott zu sprechen und eigenmächtig Sünden vergeben. Was macht Jesus? Vers 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Jesus lässt es darauf ankommen. Reden kann jeder, nur behaupten, deine Sünden sind vergeben, sind ja erstmal nur Worte. Aber ich, Jesus, meine es ernst. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Und um euch zu zeigen, dass ich in der Lage bin und die Autorität habe, Sünden zu vergeben, nehme ich dem Gelähmten auch noch sein äußeres Problem, von dem ihn auch sonst niemand befreien kann, Jesus schon. Und so spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Wenn Jesus jetzt nicht mit Gottes Autorität handeln würde, wäre es bei diesen Worten geblieben. Sie hätten nichts bewirkt, Jesus wäre als Hochstapler aufgeflogen. Aber, Vers 12, und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Jesus demonstriert seine Macht. Die Menschen sind außer sich, freuen sich über Gottes Wirken und staunen. Wie die Schriftgelehrten darauf reagieren, wird uns hier leider nicht gesagt. Das werden wir aber später etwas sehen. Was wir sehen ist, Jesus tut Gutes. Er heilt einen Gelähmten, er heilt seinen Körper und er heilt seine Gottesbeziehung. Beides kann nur Gott. Und diesen Anspruch erhebt Jesus. Er leugnet es nicht, er posaunt es auch nicht heraus, aber er tut doch einfach das, was nur er tun kann. Und Jesus macht das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Immer tut er den Menschen Gutes. Und immer tut er es mit dem Anspruch, direkt von Gott zu kommen, sein Sohn zu sein. Ein paar Beispiele aus den weiteren Kapiteln. Wir lesen, wie er am heiligen Ruhetag, dem Sabbat, einen Menschen heilt. Er stellt sich eben mal mit dem größten König gleich, den Israel je hatte, und beansprucht, über den heiligen Sabbat zu gebieten. Wir lesen, wie er mit Sündern und Zöllnern, Volksverrätern intensiv Gemeinschaft hat und damit scheinbar ihre fehlende Moral und Solidarität billigt. Und wir lesen, wie er sagt, dass seine Familien diejenigen sind, die den Willen Gottes tun. Seine eigene Herkunftsfamilie scheint er damit herabzusetzen. Und viele sind damit nicht einverstanden. Das passt ihnen gar nicht. Der Sabbat ist doch Gottes Ruhetag. Die Familie ist wichtig für unser Fortbestehen als Volk Gottes und. Schwierig, dieser Jesus. Einfach schwierig. In einigen Dingen kann ich diejenigen gut verstehen, die sich schwer tun mit dem, was Jesus sagt und mit dem, was er tut. Aber schaut, was Jesus selbst sagt. In Kapitel 2, Vers 17, da wurde er auch beschuldigt und dann heißt es, Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus will helfen. Jesus meint es gut. Und wer nicht mit Jesus klarkommt, gehört offensichtlich zu den Starken, zu den Gerechten, die denken, meine Probleme sind nicht so groß, dass Gott extra dafür kommen muss. Ich kriege das schon selbst hin, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wie ich mein Leben zu leben habe. Aber doch, unsere Probleme sind so groß, dass Gott dafür kommen muss. Das ist ähnlich wie bei einer dieser Geschichten, die manchmal so oder so ähnlich passieren. Da hat ein Mensch eine körperliche Beschwerde, nichts Großes, aber trotzdem geht er zum Arzt und die erste Diagnose ist irgendwas Harmloses, eine Entzündung. Er entspannt sich, sagt sich, puh, nochmal gut gegangen. Doch es wurden zur Sicherheit weitere Tests gemacht und es stellt sich heraus, hinter der Entzündung sitzt ein bösartiger Tumor, Krebs. Oh nein. Er blieb zunächst unbemerkt. Der Patient ging nur wegen einer kleinen Beschwerde zum Arzt, doch der musste ein größeres Problem feststellen. Bei Jesus ist das ähnlich. Es gibt Probleme, die kann nur Jesus lösen. Das sind Probleme, die sind dir vielleicht gar nicht bewusst, aber du wirst ihn brauchen. Er ist der Arzt, der helfen kann und der helfen will. Da ist erstens das Problem unserer kaputten Gottesbeziehung. Dann sind da die vielen Probleme unserer falschen Vorstellungen, unserer falschen Prioritäten, unserer fehlenden Barmherzigkeit oder unserer fehlenden Liebe zur Wahrheit. Und wir merken oder fühlen nicht immer, dass wir da Probleme haben. Bei mir zum Beispiel war das, dass ich während meines Theologiestudiums nur recht zögerlich Verantwortung in einer Gemeinde übernehmen wollte oder übernommen habe. Ich studierte lieber Bücher und analysierte oft nur, was in der Gemeinde passiert. Ich wusste im Kopf, dass ich zu wenig Leidenschaft habe, um mal als Pastor zu dienen. Und ich wollte auch nicht unbedingt Pastor werden. Emotional oder so von meinem Typ her ging es mir aber gut damit. Trotzdem bat ich währenddessen Jesus um Hilfe: Bitte schenk mir Leidenschaft für deine Gemeinde. Und ich erlebe zurzeit, wie Jesus mir hilft, dass sich das ändert. Wie er mich in dieser Sache heiligt, die für mich so von meinem Typ her kein Problem war. Das Studium war nicht der ideale Ort, um von Jesus zu lernen, was es heißt, als Pastor zu dienen. Aber ich sehe es als Wirken Gottes, hier zu sein, wo er auch an mir in dieser Hinsicht arbeitet. Er mich vom Typ her verändert und er mir mehr Leidenschaft für seine Gemeinde schenkt. Und das ist eine Veränderung, die ich so nie für möglich gehalten habe. Manchmal hilft Jesus anders, als wir denken. Auch für einen Weg, den wir uns nicht aussuchen würden, durch Schritte und Methoden, die wir nicht erwartet haben. Lass auch du dir von Jesus da helfen, wo er denkt, dass du Hilfe brauchst. Jesu Agenda ist besser für dich als deine Agenda. Er hat dich immer ganz im Blick. Seine Heilung trifft immer alle Lebensbereiche, nicht immer gleichzeitig, aber doch grundsätzlich im Kampf gegen jede Sünde. Komm mit allem zu Jesus. Bitte um seine Heiligung. Wenn Jesus der Arzt ist, wird er dir helfen. Wenn Jesus Gott ist, dann ist er die Hilfe, die du brauchst. Und Jesus kannst du nur ganz oder gar nicht haben. Entweder ist er, was er behauptet, oder er ist verrückt. Aber dass er nur ein guter Lehrer ist oder ein guter Mensch, das kann nicht sein. Alles, was Jesus tut, gründet auf seinem Anspruch, Gott zu sein. Und genau das hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wenn er nur beansprucht hätte, ein guter Lehrer zu sein, hätten die Leute nicht so auf ihn reagiert. Deshalb jetzt der zweite Punkt, die unterschiedlichen Reaktionen. Und da gibt es einerseits den Levi, dem es ähnlich geht wie im ersten Kapitel, dem Petrus, dem Simon und dem Andreas. Ab Vers 13, Kapitel 2. Und er, Jesus, ging weiter hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Levi war Zöllner, reich, aber von den meisten Juden ausgeschlossen, weil er sein Volk verraten hatte. Jesus ruft Levi, ihm zu folgen, sein Schüler zu werden, und Levi folgt. Danach heißt es weiter, und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Levi und die anderen Zöllner und Sünder gehören zu den Kranken, zu den Sündern, die bereit sind, sich auf Jesus einzulassen. Sie freuen sich über Jesus, über seine Zuwendung. Sie freuen sich wie Hochzeitsgäste über den Bräutigam, der jetzt seine geliebte Braut heiratet. Das ist die eine Art von Reaktion hier in den Kapiteln. Eine andere Art von Reaktion hatte sich schon bei der Heilung des Gelähmten abgezeichnet und ganz deutlich wird es dann in Kapitel 3. Da ist eine erste Begebenheit. In Kapitel 3, Abvers 1. Und Jesus ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Jesus weiß, das Sabbatgebot heißt nicht, dass man Menschen am Sabbat nichts Gutes tun darf. Und so heilt er einen Mann mit einer gelähmten Hand am Sabbat. Den Pharisäern war ihr Verständnis vom Sabbat wichtiger als die Not des Mannes. Jesu Tat, verbunden mit seinem Anspruch, direkt von Gott zu kommen, zwingt sie zum Handeln. Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Viele Pharisäer sind nicht bereit anzuerkennen, dass sie und andere Hilfe von Jesus brauchen, die nur er leisten kann, weil er der Sohn Gottes ist. Sie wollen ihn beseitigen. Und dazu sind sie bereit, jede Allianz einzugehen. Die Pharisäer verbünden sich mit den Herodianern. Und das ist bemerkenswert. Die Pharisäer, das waren die konservativen Moralisten im Judentum, und die Herodianer waren weltoffene Toleranten. Sie stehen sich eigentlich gegenüber, aber bei Jesus sind sie sich einig. Beide sind zu stolz, um einzusehen, dass sie Hilfe von Jesus brauchen. Die Pharisäer entwickeln dann eine ganz andere Theorie über Jesus. Ihre Ablehnung spitzt sich zu und davon lesen wir einige Verse weiter. Kapitel 3, Abvers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jesus tat Gutes, Jesus hat auch Menschen von Dämonen befreit. Und dieser Beelzebul galt im Judentum offensichtlich als höchster Dämon. Vielleicht ist es ein anderer Name für Satan, vielleicht steht er unter Satan. Jedenfalls die Schriftgelehrten können nicht bestreiten, dass Jesus mächtige Taten wirkt. Er treibt Dämonen aus. Und sie können auch nicht widerlegen, dass er damit gegen Satan vorgeht. Er befreit Menschen aus der Macht Satans. Aber ihre Erklärung ist jetzt, Jesus ist selbst besessen, Jesus selbst gehört zu Satan und mit der Macht Satans treibt er andere Dämonen aus, bringt aber letztendlich nichts anderes als die Herrschaft Satans und nicht die Herrschaft Gottes. Wie antwortet Jesus? Er argumentiert logisch. Die nächsten Verse. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Ja, ist recht logisch, was Jesus hier sagt. Der Theologe N.T. Wright fasst das hier so zusammen. Wenn in einem Königreich ein Bürgerkrieg ausbricht, ist das das Ende des Königreichs. Wenn Mitglieder eines Haushalts beginnen, sich selbst zu bekämpfen, ist das das Ende der Familieneinheit. Wenn also der Satan den Satan bekämpft, wird das Reich des Teufels offensichtlich an sein Ende kommen. Also selbst wenn Jesus sich der Macht Satans bedient, um gegen einen Teil von Satan vorzugehen, heißt das doch, dass Satans Königreich vor dem Zusammenbruch steht, worüber sich das Volk Gottes nur freuen kann. Jesus zeigt dann seinen Gesprächspartnern, wie fatal ihre Reaktion und ihre Theorie ist. Wenn sie bestreiten, dass Jesus in der Kraft Gottes, in der Kraft des göttlichen Heiligen Geistes handelt, werden sie den Weg zur Vergebung ihrer Sünde nie finden. Die nächsten Verse. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Mit ihrer Theorie verbauen sie es sich, Jesus als den zu sehen, der er ist. Sie lästern den Heiligen Geist. Und dabei geht es nicht um irgendeine einmalige Sünde, die man aus Versehen begangen hat, wegen der Gott jetzt ewig zornig ist. Es geht um etwas ganz Spezifisches, und zwar ihre grundsätzlich falsche Theorie. Eine Theorie, bei der sie Gottes Wirken lästern, lächerlich machen, verdrehen. Ja, sie sagen, Jesus wirkt nicht mit dem Heiligen Geist, sondern Jesus wirkt mit einem Dämon. Sie verdrehen Gottes Wirken ins Gegenteil. Dann wird aber jedes weitere Wirken Gottes ebenso interpretiert, egal wie mächtig oder wie liebevoll es ist. Und so werden sie niemals zugänglich sein, wenn Gott ihnen Vergebung anbietet. Sie werden in Ewigkeit keine Vergebung haben, ihre Sünde wird bleiben. Wenn mir ständig jemand Gutes tut, ich aber völlig misstrauisch bin und denke, der will nur mein Vertrauen gewinnen, der will mich um den Finger wickeln, werde ich seine Liebe nie empfangen können. Das wäre schade. Ich weiß nicht, für wie glaubwürdig und für wie historisch du die Evangelien hältst. Und ich glaube, dass das heutzutage ein Grund sein kann, der den Blick auf Jesus verbaut. Wenn du zum Beispiel sagst, Dämonen oder Wunder sind historisch nicht möglich, Markus hat sich das nur ausgedacht, dann wird auch vieles andere von dem, was Jesus gesagt und getan hat, auch nicht mehr haltbar sein. Ich bin auch dafür zu fragen, was historisch damals wirklich passiert ist. Und da kannst du zum Beispiel die Tatsache nehmen, dass Markus die negativen Reaktionen der Leute beschreibt. Das spricht doch dafür, dass er es so berichtet, wie es damals passiert ist. Und er als Anhänger von Jesus nicht nur dessen angenehme Auswirkungen wiedergibt. Markus dokumentiert und hält fest, dass andere seinen heiligen Gott, seinen heiligen Messias als verrückt und satanisch abstempelten. Und in gewisser Weise sind das, würde ich sagen, doch auch die Reaktionen, die wir erwarten würden, die realistisch sind, wenn ein Mensch mit dem Anspruch auftritt, von Gott zu kommen, beziehungsweise Gott zu sein. Und so will ich euch heute Morgen fragen, gibt es bei dir Gründe, die den Blick auf Jesus verbauen? Was sind die Gründe, warum du nicht denkst, dass er der Sohn Gottes ist? Und was sind Gründe, warum du ihm nicht in allem die Herrschaft über dein Leben überlässt? Überprüfe, ob diese Gründe gerechtfertigt, stichhaltig und haltbar sind. Vielleicht hast du noch viele offene Fragen und du weißt noch nicht genug, um dir ein umfassendes Bild von Jesus zu machen. Du hast keine ablehnende Theorie über ihn, aber auch noch keine, bei der du sagst, ja, Jesus, alles, was du sagst und alles, was über dich geschrieben steht, halte ich für richtig. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Nachfolgern von Jesus gemacht. Ablehnung, fehlende Liebe in einer Gemeinde oder Kirche. Und jetzt bleibst du lieber für dich. Vielleicht stört dich, was Jesus von dir fordert, oder du hast Angst vor dem Gegenwind anderer. Vielleicht wurdest du von Jesus enttäuscht. Ein Gebet zu ihm blieb unerhört und jetzt denkst du, dass Gott dein Vertrauen nicht verdient hat. Setz dich mal in Ruhe hin und überleg, ob solche Gründe bei dir mit reinspielen, dass du Jesus nicht in allem folgst und ihm nicht in allem gehorchst. Und überleg, ob es deshalb gerechtfertigt ist, Jesus etwas vorzuenthalten, dich, Jesus, vorzuenthalten. Und lass dir helfen, diese Gründe zu korrigieren. Bitte Gott, dir zu helfen, ihn so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Bitte Gott, dass du ihn im richtigen Licht siehst und kein falsches Gottesbild hast. Und lass uns da auch gerne ins Gespräch kommen. Schreib die Gründe mal auf und lass uns drüber reden. Markus berichtet von den unterschiedlichen Reaktionen auf Jesu Taten. Er verschweigt auch die Ablehnung nicht. Jesus begegnete den Menschen, die ihn ablehnten. Es hieß in Vers 23, und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Sie sind ihm nicht egal. Und Jesus wird dann benutzt dann in Kapitel 4 weitere Gleichnisse. Er deutet damit, was er tut und was gerade passiert. Und die Gleichnisse kommunizieren mehr, als es eine einfache Erklärung tut. Lasst uns noch einen kurzen dritten Punkt machen mit der Deutung Jesu von dem, was damals passierte. Und hilfreich ist da vor allem das erste Gleichnis in Kapitel 4, das Gleichnis vom vierfältigen Ackerböden. Das könnt ihr gerne zu Hause nochmal lesen. Ich würde gerne ein anderes Gleichnis vorlesen, das Gleichnis vom Senfkorn. Jesus hatte gesagt, dass das Reich Gottes nahe ist und Jesus tut Dinge, die zeigen, dass er das Reich Gottes bringt. Und dann sagt er in Markus 4, ab Vers 30, und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Ein Senfkorn ist sehr klein. Auch was Jesus getan hat, geschah in einer kleinen Provinz unter nicht vielen Menschen und es war angefochten. Aber aus diesem kleinen Samen würde ein hohes Kraut wachsen, höher als alle anderen Kräuter. Ja, auch für uns ist ein Same etwas Kleines, was Unbedeutendes. Wie war das, als du mal was angesät hast zu Hause in einem Garten? Du hattest einen kleinen Samen, hast in die Erde gesteckt und dann ist etwas daraus gewachsen. Und das, was da gewachsen ist, die Pflanze war viel größer als der kleine Samen. Was eigentlich echt erstaunlich ist. In dem Samen war irgendwie schon alles drin. Und so ist es mit dem, was Jesus getan hat. So ist das mit dem Reich Gottes. Jesus war und ist angefochten. Er begann klein in einer jüdischen Provinz, aber er sollte Tatsachen schaffen, von denen mehr und mehr Menschen Segen erfuhren. Jesus sagte das vor 2000 Jahren und seitdem haben weltweit Menschen bei ihm Liebe und Annahme gefunden. Gott lässt den guten Samen aufgehen, der mit Jesus in die Welt kam. Gott lässt seine gute Herrschaft größer werden. Das ist gewiss. Und damit möchte ich euch heute ermutigen. Wenn ihr mit Jesus lebt, wenn ihr ihm treu seid, dann gehört ihr zu dem, was Gott an Größerem dabei wirkt. Auch wenn es nur eine scheinbar kleine Sache ist. Wenn ihr einen Bibelkreis nur mit 4 Leuten macht, wenn du deinen Ehepartner liebst, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, wenn du ein Gespräch schon mehrfach auf den Glauben lenken wolltest, der andere aber immer ablockt und ablehnt. Scheinbar kleine Dinge, aus denen aber etwas Größeres wachsen kann. Und es sind ja auch nur scheinbar kleine Dinge. Genau genommen sind sie schon ein Ergebnis von Gottes Wirken und ein Teil der gewachsenen Senfpflanze, die mit Jesus begonnen hat. Sie tragen etwas bei zur großen Herrlichkeit des Reiches Gottes. Und Gott lässt sein Reich wachsen, wie er es will. Unsere Aufgabe ist es, ihm treu zu sein, auch im Kleinen, vor allem im Kleinen. Und selbst dafür möchte er uns die Kraft geben. Ich komme zum Schluss. Wer ist Jesus Christus? Dieser Frage sind wir heute weiter nachgegangen. Wir haben Jesu aufsehenerregende Taten gesehen, Dinge, die nur Gott tun kann und die genau das beanspruchen. Jesus ist Gott. Und es gab unterschiedliche Reaktionen darauf. Manche folgten Jesus, weil sie in ihm Gottes Wirken und Gottes Wesen erkannten. Andere lehnten ihn ab. Wie begründest du deine Reaktion auf das, was Jesus sagt und tut? Wenn du ihm folgst, wirst du weiter mit Gottes Wirken rechnen können. Deshalb die Frage, wer ist Jesus für dich? Amen. Ich lade euch ein, mit Jesus Christus zu reden, mit dem dreieinigen Gott. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer will, kann beten und lasst uns danach gemeinsam das Vaterunser beten. Jesus, danke für dein Wirken in unserem Leben. Danke für dein Wirken in meinem Leben. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt hast, indem du auferstanden bist. Danke für deine Annahme, für deine Liebe, für den Glauben, den du wirkst. Ich und wir loben und preisen dich für alles, was du bist, für alles, was du getan hast und für alles, was du tust und tun wirst. Bitte wirk in uns, was dir gefällt, was dich ehrt, was uns und anderen Segen bringt. Danke, dass wir bitten dürfen, danke, dass wir in Zuversicht beten dürfen, in Zuversicht zu deinem Thron der Gnade kommen dürfen. Ja, und danke, dass wir gemeinsam auch das Vaterunser beten dürfen. Und lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen und wir singen ein gemeinsames Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich lade euch ein, zum Segen Gottes noch aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Es gibt auch heute wieder Kirchcafé. Bleibt gerne da und kommt ins Gespräch. Und dann hören wir noch ein Postludium.